Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute mit Christian von Bötticher von Peter Köln.
Weil morgen übermorgen schon gestern ist. Jetzt in die Zukunft starten. Herzlich willkommen zu Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand. Wöchentlich erhältst du Einblicke aus dem Mittelstand, der gesellschaftlichen Transformation, zu aktuellen Themen, die den Mittelstand bewegen und lernst spannende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft kennen. Hier hörst du nicht nur Buzzwords oder hohle Phrasen, sondern echte Insights aus Unternehmen, lernst neue Geschäftsmodelle kennen und erfährst, wie die Zukunft im Mittelstand gestaltet wird. Die heutige Folge wird realisiert durch Inno99, dem Netzwerk, das gemeinsam mit dem Mittelstand Lösungen und Wege für eine erfolgreiche Zukunft erarbeitet. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge des Mittelstandspodcasts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute mit Christian von Bötticher von Peter Köln. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich Felix.
Ja, Peter Köln ist wahrscheinlich vielen unserer Hörerinnen und Hörer schon ein Begriff, aber stell doch ganz gerne dein Unternehmen nochmal ganz kurz vor, in ein paar Sätzen.
Klar, also Peter Köln, formal der Name, die meisten kennen uns über unseren Hauptbrand Köln und da die Köln Haferflocken, ist ein in diesem Jahr 200-jähriges Familienunternehmen, inzwischen sozusagen familiengeführt in siebter Generation. Wir stellen traditionell alles her aus Hafer, also Haferflocken, Müslis, Cerealien, Haferdrinks, Müsliriegel, sind aber im Laufe der Jahre zu einem Multibrand-Unternehmen geworden, das neben der Marke Köln auch noch die Marken Mazola, Biskin, Divio und Palmin besitzt und damit auch eines der führenden Unternehmen ist für Speiseöle und Speisefette auf dem deutschen Markt.
Ja, vielen Dank. Du selbst, was ist deine Rolle bei Peter Köln? Was
machst du? Ja, ich bin seit 4 Jahren der Geschäftsführer von Peter Köln. Mein Vorgänger, Professor Driftmann, war noch persönlich haftender Gesellschaft des Unternehmens und hat mich in einer schwierigen Phase geholt, als er mit Ende 60 die Diagnose eines Gehirntumors bekam. Schnell wachsend, bösartig, inoperabel und es wurde ihm noch ein halbes Jahr prognostiziert. Und seine Töchter, von dem eine mal das Unternehmen leiten sollen, waren alle noch sehr jung, mitten im Studium und er brauchte sozusagen eine schnelle Lösung und die fand er sozusagen mit einem Fremdgeschäftsführer. Ich war mit der Familie seit vielen Jahren befreundet, hatte für ihn offensichtlich auch die richtigen Voraussetzungen, um hier die Nachfolgerolle einzunehmen und habe sozusagen jetzt einen 10-Jahres-Vertrag zunächst einmal, um die Überbrückung in die nächste Generation zu gewährleisten.
Das heißt, du bist gerade in der Position, die Zukunftsfähigkeit auch von Peter Köln sicherzustellen und dann auch an die nächste Generation weiterzugeben.
Genau so. Es geht im Prinzip darum, jetzt die großen Herausforderungen, die uns gerade alle beschäftigen im Mittelstand. Dazu gehört die Digitalisierung, dazu gehört damit verbunden auch ein Change Management in Unternehmen. Das sind alles Dinge, die müssen jetzt geschehen. Die können jetzt nicht die nächsten 10 Jahre warten, indem man einfach, ich sag mal, in Ruhe das Unternehmen verwaltet und dann irgendwann übergibt, sondern sind alles unternehmerische Entscheidungen, die natürlich jetzt anstehen. Und insofern ist dieses Unternehmen sozusagen Generationen fit zu machen, damit in 10 Jahren auch eine Nachfolgegeneration einsteigt, die das dann gut am Markt positioniert vorfindet. Das ist die Herausforderung meiner Zeit.
Das heißt, was war so die größte Herausforderung, die du dabei, als du vor 4 Jahren eingestiegen bist, bemerkt hast oder mit der du konfrontiert warst?
Na gut, es ist ein altes Familienunternehmen und wie alte Familienunternehmen häufig organisiert sind, das ist nun mal sehr stark unternehmerbezogen und damit häufig, wie man so schön sagt, top-down organisiert. Das heißt, alle gucken nach oben, alle Impulse müssen im Prinzip von oben kommen und ohne, dass jemand von oben sagt, jetzt müssen wir da und dahin und das neu machen oder neu denken, findet wenig Bewegung statt. Und so hat man sicherlich Unternehmen früher aufgebaut, so hat man, viele Inhaber haben sie auch so geführt Und in einer Zeit, wo wir in der Digitalisierung stecken, wo also in allen Bereichen des Unternehmens, egal ob im Personal, im Vertrieb, im Einkauf, in der Produktion, in der Innovation, überall finden Teile dieser Digitalisierung Einzug und führen dazu, dass die Veränderungsprozesse so schnell geschehen, dass sie überhaupt nicht mehr top-down geführt werden können. Das bedeutet, man braucht gute Leute an guten Schlüsselpositionen. Man muss denen aber auch Freiräume einräumen. Man muss da Eigenverantwortlichkeit implementieren. Und das sind Dinge, die müssen in einem, ich sag mal, festgewordenen prozessualen Ablauf, den es hier immer gab, dann auch erstmal implementiert werden. Das ist sicherlich die größte Herausforderung, vor der wir, aber vor der auch viele andere Unternehmen im Mittelstand im Augenblick stehen.
Das heißt, hier geht es nicht nur darum, technologisch fit für die Zukunft zu werden, sondern auch das Mindset überhaupt zu entwickeln, mit dem technologischen Fortschritt mitgehen zu können, wenn ich das...
Genau. Und das Mindset zu entwickeln, kann ich sagen, ist deutlich schwerer. Technologie können Sie sich im Zweifelsfalle einkaufen. Also alles, was ich jetzt an neuer Prozedur mache, wenn wir an Maschinenlesbarkeit arbeiten, wenn wir im Werk, in der Produktion wichtige Kennzahlen digitalisieren und erfassen wollen, das sind alles Prozesse, da gehe ich auf den Markt, da gucke ich, wer das kann und kaufe mir das Know-how beziehungsweise die Technik dazu ein. Aber das Mindset im eigenen Unternehmen zu ändern, loslassen zu können, oben Verantwortung zu übernehmen an Schlüsselpositionen, das ist etwas, das können Sie sich nicht mal eben mit dem Fingerschnips einkaufen. Wir haben ja eine Belegschaft, gerade in mittelständischen Unternehmen, viele Mitarbeiter, die 25, 30, 40 Jahre im Unternehmen sind und die tauschen sich natürlich nicht so einfach aus, sondern die müssen Sie auf diesen Weg mitnehmen. Und das ist die große Challenge, vor der wir stehen.
Wir haben die Mitarbeiter es aufgenommen, das vorher Inhaber geführt, jetzt ein Fremdgeschäftsführer mit dir kommt, haben die Mitarbeiter da gemerkt, da kommt ein anderer Wind, es ist eine andere Art, wie man jetzt arbeitet. Wie wurde das angenommen?
Nein, im Großen und Ganzen positiv, lag aber auch natürlich daran, dass mein Vorgänger dafür gesorgt hatte. Der hat sich ganz klar hingestellt und hat gesagt, so aus gesundheitlichen Gründen trete ich jetzt zurück, begleite das noch die Zeit, die mir bleibt als Aufsichtsratsvorsitzender. Aber das ist der Neue. Und wie es immer ist, wenn ein Neuer kommt, ist übrigens egal, auch wenn es einen Generationenwechsel in der Firma gibt, unter den Eigentümern, auch da bringt ein Neuer immer neue Ideen mit. Der guckt sich das neu an, der hinterfragt Dinge und bringt dann eine neue Sichtweise mit. Das ist überhaupt gar kein Unterschied, ob da sozusagen eine nächste Generation kommt oder ein Fremdgeschäftsführer. Denn der Fremdgeschäftsführer kommt in so einem Familienunternehmen ohnehin nur, wenn er gewisse Eigenschaften mitbringt, die ein Inhaber auch hat. Nämlich nicht denken in Quartalszahlen, sondern eher denken in Generationen, langfristige Strukturen schaffen, wichtiger als kurzfristige Erfolge einheimsen. Das braucht man ohnehin. Und darum wäre ich nicht hier, wenn ich nicht auch so denken würde wie ein Familienunternehmen. Darin liegt keine Unterscheidung und das haben die Mitarbeiter auch relativ schnell registriert.
Schön. Das heißt, gerade wenn du diese langfristige Perspektive hast, wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen könnten und du in 10 Jahren das Unternehmen quasi an die nächste Generation übergibst, wie möchtest du, dass Peter Köln dann dasteht? Was ist dein Wunsch, mein
Ziel? Also das Wichtigste ist erstmal, dass wir in diesen wesentlichen Bereichen, in denen wir Marktführer sind und Markenführer sind, auch Markenführer bleiben. Das ist erstmal sozusagen die Verteidigung der strategischen Position, die für einen Mittelständler heute auch nicht einfach ist. Wir sind im gesamten Müsli- und Cerealienbereich natürlich in einer Sandwich-Position. Wir haben die ganz großen globalen Akteure wie Nestle, Kellogg's oder Oetker sozusagen als Part, als Mitstreiter. Und wir haben heute die gesamte neue Start-up-Landschaft wie MyMüsli oder Three Beers im Porridge-Bereich, die uns sozusagen von unten kleinwendig, agil und digital das Leben schwer machen. Und da ist es für uns die große Herausforderung, unsere starke Marktstellung, die wir derzeit haben, auch in Zukunft zu verteidigen.
Das heißt, da findet auch ein Umdenken von der Kundschaft her statt, bei der man sich behaupten muss?
Ja, so ist das. Also wir haben das gar nicht, wir sind ja eine Marke, die in der gesamten Bandbreite der Zielkunden wirkt. Also wir haben sozusagen Kunden, ich fange mal an bei Schmelzflocken, die im Babyalter häufig von den Eltern verabreicht werden, bis hin sozusagen zu einer alten Zielkundschaft, die uns seit ihren Jugendjahren kennt und heute in den hohen 80ern ist. Also wir haben die ganze Bandbreite und da sogar über unser Portfolio Köln mit einer fast Normalverteilung. Also da kann man gar nicht sagen, das ist unsere spezielle Zielgruppe. Aber die Besonderheit ist, dass früher eine Marke, mit der man groß geworden ist, auch von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Die meisten Menschen ernähren sich so oder haben sich in der Vergangenheit so ernährt, wie sie das bei ihren Eltern abgeguckt haben. Produkte, die sie seit ihrer Jugend genossen haben, die werden auch weiterhin gekauft und gepflegt. Und wir bekommen jetzt eine neue, junge Generation, die sich aber viel weniger als die Vorgänger an ihren Eltern orientiert und das, was sie aus ihrer Kindheit kennen, sondern die wahnsinnig neugierig sind, neugierig, neue Dinge kennenzulernen und sich da eher an Influencern im Netz, an YouTube-Videos, an Instagram-Accounts, an anderen Vorbildern auch abarbeiten und nachgucken, was machen die, was erschließen die Neues, was gibt es da Interessantes und das einfach ausprobieren. Das heißt, ich muss mich als Marke, die viele Generationen übergeben worden ist, jetzt ein Stück weit auch wieder neu erfinden, um diese neue und junge Zielgruppe auch wirklich wieder mitzunehmen und anzusprechen.
Okay, dann heißt das also auch, man muss klassische Produkte auch neu denken, auch anders in die Vermarktung gehen, früher weitergegeben von Generation zu Generation, findet heute nicht mehr ganz in dem Ausmaß statt wie früher.
Genau.
Wie versucht man dann jetzt heute, sich dort auch noch zu positionieren?
Nee, das betrifft, wie gesagt, zwei Dinge. Es betrifft einmal die Innovation. Ich brauche heute für eine junge Generation andere Produkte. Früher war es zum Beispiel gang und gäbe, dass die Familie sich morgens in der Regel so organisiert hat, dass man zusammen gefrühstückt hat. Es gab also das ganz klassische Frühstück. Heute in der Familiensituation, in der viele sind, ob es Patchwork-Familie sind, ob beide Eltern arbeiten, da ist die Situation eine andere geworden. Wir haben heute viel mehr Nahrungsmittel to go. Wir haben viel mehr Convenience-Produkte. Die Nahrungsgewohnheiten der Menschen haben sich auch geändert. Das wird auch eine neue, junge Generation genauso treffen. Das heißt, ich brauche auch Produkte, die sozusagen auf diese Lebensabläufe stärker abgestellt sind. Das bedeutet andere Verpackungsgrößen. Das bedeutet, wie gesagt, mehr to go. Also auch in der Innovation fließt, muss ein Stück weit diese Entwicklung mit einfließen. Und das zweite ist natürlich in der Tat das Marketing. Ich brauche heute andere Kanäle, mit denen ich jungen Leute anspreche. Also die gute alte Printwerbung, die gute alte Fernsehwerbung ist jetzt nicht völlig out, weil ich doch noch viele Zielgruppen habe, die auf diese Medien anspringen und die konsumieren und auch dort ansprechbar sind. Aber ich habe eben auch eine junge Zielgruppe, die heute überwiegend online auf Smartphones unterwegs ist. Und alles, was ich an Werbung mache, alles, was ich an Botschaften habe, muss ich heute smartphone-kompatibel und auch über Social-Media-Kanäle spielen. Wenn ich dort nicht präsent bin, wenn ich dort nicht meine Influencer habe, die auch mich sozusagen ein Stück promoten, spreche ich eben einen gewissen Teil unserer Bevölkerung, nämlich diese junge Generation, nicht mehr an. Und darum bedeutet das, die Klaviatur einfach zu erweitern, der Mechanismen, die man nutzt, um ein erfolgreiches Marketing zu machen.
Das heißt, ihr setzt heute auch schon viel auf neue Medien, soziale Medien.
Ja, genau. Also da hat eine Umsteuerung auch im Gesamtmedienetat, hat da einfach eine große Umsteuerung, ich sag mal, in den letzten 5 Jahren auch schon stattgefunden. Und sie nehmen heute keine Agentur mehr, sie nehmen heute auch keinen Medienpartner für Werbung mehr, der nicht in der Lage ist, gleichzeitig sozusagen möglichst Bewegtbild, Print und Online-Social-Media-Kanäle sehr erfolgreich zu bespielen.
Das heißt, hier hat man vor allem auch den Marketing-Mix erweitert.
Genau. Das haben im Übrigen ja die großen Verlage auch selbst getan. Auch die jedenfalls, die heute noch erfolgreich sind, sind ja auch deutlich weniger als früher. Die haben sich natürlich auch alle Gedanken gemacht, wie können sie sich in der Bandbreite aufstellen. Die haben sich überlegt, wie verlängern sie ihre erfolgreichen Titel im Printbereich oder im Bewegtbild, im Fernsehbereich. Wie erweitern sie die um ein entsprechendes Social-Media-Angebot oder jedenfalls digitales Angebot. Da ist die Zeit ja auch nicht stehen geblieben. und viele Medienpartner, die wir aus vergangenen Jahren aus dem Printbereich oder aus dem Fernsehbereich haben, sind da jetzt auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber wie gesagt, man versucht eben auch nicht alleine auf die zu setzen, sondern versucht eben auch zusätzlich mit Influencern zu arbeiten, die völlig losgelöst von irgendwelchen Werbeagenturen oder von irgendwelchen Verlagen eben ihre eigenen Angebote auch machen.
Habt ihr dann schon feste Kooperationen mit Influencern, die regelmäßig mit euch zusammenarbeiten?
Ja, wobei wir uns ganz bewusst im Augenblick für einen anderen Weg entschieden haben. Also natürlich kann man heute Influencer mit einer großen Reichweite einfach kaufen. Ja, ich kann suche mir jemanden, der, ich sag mal, einige hunderttausend oder sogar über Millionen an Followern hat, dem biete ich Geld. Die sind alle im Prinzip, klingt jetzt hart, aber das ist deren Geschäftsmodell, an der Stelle auch käuflich zu sein. Und die schreiben dann ein paar nette Dinge über mein Produkt. Das kann man machen. Wir halten das für nicht besonders glaubwürdig, weil am Ende muss mein Produkt so zu dem, der darüber schreibt, passen und der muss so selber davon wirklich überzeugt sein, dass es auch seine Follower überzeugt und ihrerseits wieder begeistert. Und das geht nur, wenn da wirklich eine Harmonie ist und wenn man nicht das Gefühl hat, der macht das jetzt, weil irgendein Unternehmen da eine Summe hingelegt hat, sondern der macht das aus Überzeugung. Und darum haben wir sehr früh bei uns im Haferland, wir haben einen großen Flagship-Store in Hamburg, der heißt Haferland, dort haben wir angefangen, mit Influencern aus der gesamten Food-Szene zu arbeiten. Die haben wir alle eingeladen, die haben kein Geld von uns bekommen, sondern mit denen machen wir Workshops. Denen zeigen wir, was man aus Hafer alles machen kann, was man aus unseren Grundprodukten machen kann, was für Kochideen wir haben, was für kreative Ideen dahinter stecken, haben die teilweise mit denen zusammen entwickelt und haben die dann freigestellt, darüber zu schreiben. Haben gesagt, Mensch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Anregungen, Ideen mitgenommen habt, dann schreibt netterweise was über uns. Also ist keine Verpflichtung. Macht das, wenn ihr vom Produkt überzeugt seid. Und das hat eigentlich zu einer ganz guten Reichweite geführt, weil es dann nicht einer ist, der gegen Geld irgendwas macht, wo man einmal liest, sondern es sind dann Influencer, die immer wieder arbeiten, die auch kommen auch immer wieder, aber nicht, weil sie dafür ganz viel Geld kriegen, sondern weil sie dafür Know-how kriegen und am Ende aber von dem Produkt selbst überzeugt sind.
Ich glaube auch gerade der Food- und Health-Trend oder auch der Fitness-Trend, der hat natürlich auch in den letzten Jahren dazu geführt, dass gerade in der jungen Generation das ganze Thema Ernährung auch anders betrachtet wird. Also man ernährt sich ja heute viel bewusster und auch ausgewählter, achtet ein bisschen mehr auch darauf, was man zu sich nimmt. Sind das dann Themen, in die ihr auch in solchen Konzepten reingeht?
Genau, da haben wir natürlich einen großen Vorteil. Das ist einfach, dass der Hafer erwiesenermaßen von allen Getreidesorten die besten Ernährungswerte hat. So, das war früher in den vergangenen Jahrhunderten gar nicht bewusst. Da hat man den Weizen zum Brotbacken genommen, ja, und aus dem Roggen hat man Schnaps gemacht, hätte ich fast gesagt. Und den Hafer hat man im Prinzip nur angebaut als Betriebsmittel für das Pferd. Also die Pferde haben den Hafer gegessen und waren ja sozusagen ein bisschen das Öl des 18. und 17. Jahrhunderts. Und darum hatte der Hafer in der Bevölkerung einfach keinen großen Stellenwert. Und das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren rapide gewandelt, weil gerade durch diesen Gesundheitstrend, durch die Tatsache, dass immer mehr Menschen wissen wollten, was essen wir eigentlich und wie wirkt das auf meinen Körper, eben rausgekommen ist durch medizinische und klinische Studien, dass einfach der Hafer diesen besten Ernährungswert hat. Und seitdem haben wir sozusagen eine echte Renaissance des Hafers. Und das ist natürlich ein Trend, der uns als größter Haferproduzent und Haferverarbeiter natürlich sehr in die Karten spielt.
Ja, wenn du dir gerade jetzt für dein Unternehmen was wünschen könntest, was wäre das?
Ja, also ich habe ja gelernt, im Leben ist man meist nicht bei Wünsch dir was, ja, sondern die Dinge, die man gerne hätte, die muss man sich in der Regel hart erarbeiten, ja. Aber das Wichtige ist erstmal eine Bevölkerung, die sich um Nahrungsmittel wieder kümmert, also die bewusster isst und bewusster auch konsumiert und beim Einkaufen vielleicht auch mal darüber nachdenkt, wo das ein oder andere herkommt, und dort sich vor allen Dingen auch mal an regionale Dinge erinnert. Und wir sind heute immer schnell dabei, immer schnell nach dem günstigsten Angebot zu kaufen. Das ist in Deutschland alles qualitativ hochwertig. Also ich sage jetzt nicht, dass etwas, was preisgünstig ist, immer gleich Ramsch ist. Das ist es zum Glück nicht. Aber es ist schon so, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette sehen müssen. Und da ist, meint jetzt mal, etwas Regionales, etwas lokal Hergestelltes, Bioprodukte etc. hochwertiger, und dieses bewusste Essen, das ist das, was ich mir eigentlich von der Bevölkerung wieder stärker wünsche.
Das heißt auch, wenn wir jetzt weiter über Foodtrends oder Gesundheitstrends sprechen, wäre das auch durchaus ein Thema, wo du sagst, da würdest du dir wünschen, dass das Thema noch ein bisschen mehr Gehör auch in der Gesellschaft findet.
Genau. Das große Problem ist, das Gehör findet es wohl, aber meistens geht es in das eine Ohr rein und aus dem anderen wieder raus. Denn wir haben ganz viele Leute in Umfragen, die sagen, für Dinge, die lokal produziert sind, die aus der Region kommen, wo für mich bestimmte Transparenzwege eingehalten werden oder wo Tierwohl, das sind nun nicht wir, wir machen ja keine tierischen Produkte, aber andere, wo das berücksichtigt wird, da wäre ich bereit, auch deutlich mehr für zu zahlen. Und die, von denselben Leuten, die das gesagt haben, sind aber gerade mal 20%, die sich auch ihrer Aussage entsprechend verhalten. Und da klafft eben in der Bevölkerung noch einiges auseinander. Die meisten wollen eigentlich gut sein, geben das auch an, wenn sie gefragt werden, verhalten sich dann aber im Supermarkt selber anders, als sie es selber vielleicht gerne in der Wahrnehmung hätten. Und diese gewisse Schizophrenie des Verbrauchers, die müssten wir eigentlich dringend überwinden, damit wir dazu kommen, dass eben sich auch noch mal ein Stück bewusster ernährt wird.
Das, woher kommt das? Ich meine, wir belügen uns damit ja eigentlich auch selber. Wir wollen auf der einen Seite gut handeln, auf der anderen Seite tun wir es aber nicht.
Ja, so ist der Mensch. Und wir in Deutschland sind bekannt dafür, und das ist jetzt nicht nur die Foodbranche, das sind andere Branchen auch. Ja, wir sind ein Volk von Schnäppchenjägern. Ich weiß nicht, ob das aus der Nachkriegszeit kommt. Gut, die waren in anderen Ländern auch hart. Aber es ist schon so, dass in Deutschland sie sofort etwas verkaufen, wenn sie einen Aushang machen und sagen, der Mantel hat früher 300 Euro gekostet und kostet heute nur 100. Wenn sie von Anfang an nur 100 dran schreiben, kauft den keiner. Aber wenn die sehen, der ist von 300 auf 100 reduziert, dann greifen alle zu. Und das ist brutal gesagt im Nahrungsmittelbereich erst recht so. Und da gibt es Standardprodukte, bestimmtes Fleisch, Milch, Butter, die sind Indikatoren. Und es gibt ganz viele Menschen, die gucken und gehen dahin, wo diese Produkte gerade günstig im Angebot sind. Und das funktioniert heute immer noch.
Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt Player anschaue, wie zum Beispiel My Müsli, dort bekomme ich ja eigentlich auch kleine Portionen für teuren Preis, muss man ja so sagen. Ja. Mein Müsli ist ja in dem Sinne kein Convenience-Produkt oder kein Billigprodukt, sondern wirklich teuer.
Ja. Gibt es einen Markt für? Ich muss sagen, das hat uns My Müsli allen gezeigt und beigebracht. Dafür ein klares Chapeau. Niemand hätte auch bei Müsli-Marktführer, der wir sind, gedacht, dass es eine Käuferschaft gibt in dieser Größenordnung, die bereit wäre, für eine 500 Gramm Müsli-Packung locker 10 Euro zu bezahlen. Wenn wir uns vor 5 Jahren gefragt hätten, gibt es dafür einen Markt, hätten alle gelacht, hätte gesagt, nee, warum soll man das zahlen? Ja, weil ich habe heute eine große Verfügbarkeit von guten qualitativen Müsli, das deutlich günstiger ist. Warum soll also jemand so viel Geld ausgeben? Aber das hat uns My Müsli gezeigt, den Markt gibt es, der ist da, den haben die fantastisch gespielt und den haben die inzwischen auch ganz gut ausgefüllt. Nun ist das große Problem, dass auch dieser Markt natürlich in seinem Wachstum begrenzt ist. Weil so viele Leute, die einfach so viel Geld haben, dass sie mal morgens für so ein Müsli so viel Geld auf den Tisch legen können, gibt's eben auch nicht. Und auch dieser Bereich ist nicht von einem unendlichen Wachstum gesegnet. So, und das ist immer das große Problem der Start-up-Landschaft. Solange die Fremdinvestoren haben, müssen die ein wahnsinnig jährliches Wachstum auf die Fläche legen. Und das ist im Nahrungsmittelmarkt nun mal begrenzt. Da kommt man irgendwann an ein Limit. Und dann ist man froh, wenn man den Punkt, den man hat, mühsam gegen andere verteidigt. Und da braucht man schon sondern wirklich viel Innovationskraft, jedes Jahr wieder neu, um etwas Neues auf den Markt zu bringen, was dann weiterhin zum Wachstum führt. Das ist aber dann irgendwann ein mühselig erkämpftes Wachstum. Und das ist eine Erfahrung, die machen jetzt gerade sozusagen auch die Start-up-Szene. Nach einigen Jahren geht es eben nicht so rasch weiter wie am Anfang. Und die haben alle so eine schöne Wachstumsrate da. Die geht sozusagen die nächsten Jahre immer steil bergauf. So läuft aber der Nahrungsmittelmarkt nicht. Und darum, wie gesagt, Chapeau für das, was MyMüsli in diesem sehr hochpreisigen Markt erreicht hat. Aber auch da wachsen irgendwann die Bäume nicht mehr in den Himmel. So, und dann wird man plötzlich angegriffen von anderen, die dann wieder neu kommen. Da ist der Einzelhandel auch brutal. Der sagt, es ist schön, dass da ein Produkt steht, aber lieber hätte ich zwei. Dann kann ich nämlich die auch mal preislich vielleicht ein bisschen gegeneinander ausspielen. Und dann herrscht plötzlich Druck, auch in einem hochpreisigen Markt. Und all das sind Erfahrungen, die haben die noch nicht gemacht. Die machen sie jetzt so langsam. Insofern sind wir alle gespannt, wo wir dann in 10 Jahren stehen. Aber richtig ist, sie haben diesen Markt gesehen als Einzige und sie haben ihn wirklich hervorragend besetzt mit einem guten Konzept.
Also was ich bei Startups immer wieder sehe, ist, gerade VC oder Angel-finanzierte Startups, wie du schon sagst, es werden enorme Wachstumsraten verlangt. Aber oft, und das geht ja auch so ein bisschen konträr zu dem, was du gesagt hast, wenn man ein familiengeführtes Unternehmen hat, denkt man halt auch nur ja in Quartalen, maximal in Geschäftsjahren, um halt auch zu schauen, möglichst viel Wachstum zu schaffen und die Nachhaltigkeit fehlt.
Genau. Genau. Also hier interessiert sich, also natürlich im Nachhinein hätte man gesagt, Mensch, hätten wir das gesehen, hätten wir einen neuen Brand aufgemacht, ja, hätten den auch toll beworben und wären dann auch in diesen sehr hochqualitativen und sehr teuren Markt gegangen. Klar sagt man sich im Nachhinein, da waren die Jungs einfach richtig gut. Aber hier geht es eben auch nicht darum, im nächsten Jahr Rekordwachstumszahlen zu erreichen und sozusagen nach oben durch die Decke zu starten, um es dann, das ist ja der eigentliche Sinn häufig, nach ein paar Jahren schnell erfolgreich abzustoßen, möglichst am Peak, ja, am Peak verkaufen an irgendeinen Größeren, das Geld einstreichen und wieder was Neues machen. Darum geht es eben im Mittelstand nicht. Hier hat niemand vor, nach einer kurzen, schnellen Wachstumsphase das Unternehmen sozusagen an den nächstgrößeren und meistbietenden irgendwie loszuwerden, sondern hier geht es darum, das Unternehmen auch noch in 20, 30 Jahren zu führen. So, und da muss die Start-up-Szene gerade im Food-Bereich erstmal zeigen, dass sie das überhaupt leisten kann. Ich kenne bisher im Food-Bereich ganz wenige Unternehmen. Ich brauche eine Hand, um abzuzählen, die Unternehmen, die es im Food-Bereich wirklich dauerhaft geschafft haben. Auch mal einen zu nennen ist Food-Bereich Getränke Red Bull. Ja? Hätte niemand gedacht, dass jemand so ein Getränk jemals brauchen würde. Aber die sind am Markt, die sind wahnsinnig gut etabliert, die sind international, die haben daraus ein Mega-Geschäft gemacht. Kann man nur sagen, Chapeau. Aber richtig viele, die das in dieser Form geschafft haben, werden einem nicht einfallen, weil der Nahrungsmittelmarkt eben gerade in Deutschland wahnsinnig besetzt ist. Der Lebensmitteleinzelhandel ist überall verfügbar. Jeder Jugendliche kauft heute immer noch Nahrungsmittel nicht im Netz, sondern auf dem Weg nach Hause. Wenn er von der Schule nach Hause fährt, kommt er an 3 Lebensmittelmärkten vorbei. Und bevor der online ist, geht der Väter da kurz vorbei und holt sich das. Ja? Das heißt, das Online-Geschäftsmodell Nahrungsmittel liegt nach wie vor in der Größe bei ungefähr 1%. Alle warten darauf, dass da irgendwann die Post abgibt. Da warten sie aber schon seit 10 Jahren drauf. Und bisher ist der Online-Markt Nahrungsmittel immer noch ein kleines, zartes Pflänzchen. Und darum muss man einfach sagen, ist man heute auf den Lebensmitteleinzelhandel nach wie vor angewiesen. Auch die viele Start-ups versuchen relativ schnell dort eine Listung zu bekommen. Und wie gesagt, die ersten Jahre sind natürlich die Wachstumsraten immer gigantisch. Nur dieses Wachstum ist endlich. Und dann geschieht das am Markt, was wir seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren kennen. Nämlich dann kommt der Preisdruck, weil dann kommt der Lebensmitteleinzelhandel und sagt, jetzt wollen wir aber mal an euren Produkten auch mitverdienen. Und dann ist eben so ein schnelles Wachstum irgendwann auch mal zu Ende. Und meistens ist es dann so, dass dann die Investoren rausgehen und verkaufen und sagen, super, Peak ist erreicht, ja, jetzt muss ein neuer kommen, da gibt es bestimmt noch tolle Ideen, ich habe die nicht mehr und dann wird verkauft. Und dann wollen wir mal sehen, was am Ende wirklich dauerhaft an Start-up-Produkten in der Szene übrig bleibt. Ich bin mir da noch nicht so sicher, wer da am Ende überlebt. Viele werden es, glaube ich, nicht sein. Und da sage ich immer, klar, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir müssen auch innovativer werden, wir müssen flexibler werden, wir müssen neue Kanäle gehen. Aber die Herausforderungen, die nehmen wir locker an. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir zu den Überlebenden zählen werden.
Glaubst du, dass es eine Chance sein könnte, dass Startups anstatt ein VC, der ja ein reines Kapitalinteresse hat, sich zukünftig auch eher an Mittelständler wenden, weil der Mittelstand, der muss sich innovieren, der muss vorankommen. Ja. Und ein Startup braucht ja letzten Endes eigentlich, ich meine, das ist schön und gut, wenn ich schnell wachse, aber wenn ich in 5 Jahren dann schon weiß, ich mache den Exit und dann bin ich raus und das Unternehmen gibt es dann noch 2 weitere Jahre, dann geht ja auch ein bisschen was verloren.
Genau, also wir haben auch andere. Wir haben beispielsweise auch eine Start-up-Beteiligung bei einem Unternehmen, das überwiegend sozusagen Lebensmittel in die Städte bringt. Frische Post heißt das. Das ist ein feines, tolles Start-up, das dafür sorgt, dass Bioprodukte aus der Region in die Großstadt kommen. Also versorgt im Prinzip Unternehmen mit Kühlschränken, wo frische Ware jeden Tag, ursprünglich frische Produkte, also Eier, Milch, Käse, inzwischen auch Trockenprodukte, da kommen wir dann ein bisschen mit unseren Biolinien ins Spiel, wirklich also hochqualitativ in die Städte, in die Firmen kommen. Und das sind 2 Gründerinnen gewesen, die uns so überzeugt haben, dass es ihnen eben wirklich nicht darum geht, schnell entwickeln, schnell verkaufen, ja, sondern die hinter ihrer Philosophie stehen, die das mit Leidenschaft machen, die Unternehmerinnen sein wollen und wo wir auch das Gefühl haben, hier geht es eben wirklich nicht darum, jetzt ganz schnell, ganz groß zu werden und dann zu verkaufen, sondern hier geht es auch denen lieber darum, ein nachhaltiges, vernünftiges Wachstum zu erzeugen. Und so sehen das die anderen Investoren, die dort auch mit drin sind, auch. Und das ist dann eine Investorengruppe, mit denen bringt das richtig Spaß, so ein Unternehmen auch aufzustellen und zu entwickeln, weil man eben weiß, dass dort dieselbe Philosophie herrscht und auch geteilt wird. Also das gibt es auch. Die Start-up-Szene ist eben zum Glück nicht nur schnell entwickeln, schnell verkaufen.
Ja, ich glaube auch, dass da eine sehr große Wertschöpfung auch draus entstehen kann, weil jeder Mittelständler oder auch Peter Köln war vor 200 Jahren mal ein Startup. Nur damals halt keine Großinvestoren und man musste neudeutsch gesagt bootstrappen.
Und das ist der Unterschied, genau. Der Unterschied ist, hier war auch am Anfang relativ wenig Fremdkapital drin, nicht? Sondern das ist alles self-made und hochkrempeln. Und natürlich, wenn mal was gekauft wurden später auch mal Banken eingeschaltet, aber immer mit einer relativ kurzen Zeit, in der man das Ganze sozusagen dann an die Bank zurückgezahlt hatte. Und mit einer hohen Eigenkapitalausstattung. Insofern, ja. Alle haben mal angefangen, das ist richtig, aber die Basis dessen, wie man sich finanziert hat und was dann auch man von sich selber erwartet hat oder andere von einem erwartet haben, das unterscheidet sich, glaube ich, von der heutigen Zeit dann doch nochmal ordentlich.
Was würdest du da einem Startup mitgeben, das gerade jetzt in der
Phase ist? Ich kann jedem Startup nur Investoren wünschen, die Geduld mitbringen. Die eben nicht nur reingehen, um ein schnelles Return of Invest zu haben oder noch besser sozusagen etwas schnell nach hochjubeln, um es dann an den nächstbesten mit Gewinn verkaufen zu können, sondern eben Investoren, die auch eher langfristig denken. So, und die gibt es, die sind aber sicherlich an diesem Markt rarer als die schnellen Investoren. Und darum braucht man Partner. Wie gesagt, auch wir haben festgestellt, dass die Kooperation zwischen Startup und Mittelstand durchaus erfolgreich sein können. Die meisten Startups haben eine super gute Idee, haben irgendwie eine singuläre, klasse Produktidee, haben Leidenschaft und haben eine tolle Vorstellung, wie man heute vernünftiges digitales Marketing betreibt. Was sie in der Regel überhaupt nicht können und wovon sie keine Ahnung haben, ist Einkauf und Vertrieb. Und beide Sachen sind natürlich im Lebensmittelbereich absolut entscheidend. Ja, auch ich muss sehen, woher kriege ich meine Produkte, wie gewährleiste ich die hohe Qualität meiner Produkte. Denn wenn ich da auch nur einmal das falsche Produkt einkaufe als Rohzutat und es fliegt mir um die Ohren, kann ich mein Startup auch gleich wieder einstellen. Das heißt, im Einkauf liegt wirklich viel, aber natürlich im Lebensmittelbereich auch im Vertrieb. Und da eben nicht nur im Marketing. Die meisten sind wirklich gut im Marketing, geben auch sehr viel Geld, was sie von Investoren bekommen, für Marketing aus. Und das schafft auch Reichweite. Aber am Ende muss ich eben auch im Vertrieb gut organisiert sein. Und da haben dann doch viele Gründer einfach keine Vorstellung und keine echte Ahnung. Und da empfiehlt sich eben dann doch die Zusammenarbeit mit Mittelständlern, die das Geschäft und vor allen Dingen die Geschäftsbereiche einfach seit Jahrzehnten, wenn nicht wie bei uns seit Jahrhunderten, einfach auch aus dem FF können.
Mhm. Du hast gerade kurz das Thema Kooperation angesprochen. Was ist für dich denn für eine erfolgreiche Kooperation wichtig oder Voraussetzung?
Na, erstmal das gegenseitige Interesse. Also, und das ist, glaube ich, in der Regel auch vorhanden. Also natürlich sucht sich ein Mittelständler, ein Start-up danach aus, was zu seinem jeweiligen Geschäftsmodell passt, wo man sich ergänzt, wo man Erfahrung voneinander generieren will. Und so wie ich eben sagte, dass die Start-up-Szene natürlich davon profitieren kann, was man sozusagen an Know-how hat im Einkauf und Vertrieb, so kann natürlich, ich sag mal, das mittelständische Unternehmen auch sehr viel von der Agilität junger Start-up-Unternehmen lernen. Sowohl von dem Marketing, von Online- und Social-Media-Marketing, bis hin zu der Produktinnovation und innovativen Ideen und vor allen Dingen der Verbundenheit auch zu einer jungen Zielgruppe. Das ist wieder das Learning dann für den Mittelstand. Und ich glaube, da sind alle in der Lage, sowohl das Start-up-Unternehmen als auch der Mittelständler, sich jeweils die richtigen Partner zu suchen. Und dann sind eigentlich die Grundvoraussetzungen schon gegeben, um auch erfolgreich ein Learning miteinander zu haben.
Das heißt auch hier die persönliche Komponente ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
Ja, die ist immer wesentlich. Also da muss auch ein Vertrauen untereinander da sein und man muss auch das Gefühl haben, der jeweilige Partner tickt ähnlich. Also der hat eine grundsätzlich ähnliche Einstellung und Philosophie.
Ja, wir haben uns jetzt relativ lang über das Thema Zukunft unterhalten. Gibt es denn da ein Thema, was du mittlerweile gar nicht mehr hören kannst, wo du sagst, es kommt dauernd
nicht? Ja, ich kann diese Pauschalierung von Digitalisierung nicht mehr hören, weil ich sehe es dann immer, gerade sozusagen aus politischem Munde heißt es, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben. Weil noch schöner ist ja, wenn man aus Deutschland hört, wir müssen wieder Vorreiter in der Digitalisierung werden, dann lache ich immer und sage, also wir können froh sein, wenn wir noch die Rücklichter der Digitalisierung sehen in Deutschland. Und die Digitalisierung in dieser Formulierung gibt's eben nicht wirklich. Ja, Digitalisierung hat Einfluss auf alles, aber sie hat eben höchst unterschiedlichen Einfluss. Und es kommt auch immer auf das jeweilige Unternehmen drauf an, welche Komponenten aus dem großen Bausteinkasten der Digitalisierung es für sich anwendet, wo es sie nutzt und in welchem Umfang. Ja, und da gibt's keine Pauschallösung. Da gibt's auch nicht sozusagen die Digitalisierung, die ich nur hier irgendwie in die Schublade packen muss und wenn ich sie brauche, ziehe ich sie raus. Sondern das ist eben ein Akt, der aus unglaublich vielen Einzelkomponenten besteht und in jedem dieser Komponenten findet eben Digitalisierung statt. Und das, was ich in Deutschland eben nur erkenne, ist, dass wir alles, was wir an Technologien dafür benötigen, gerade was Plattformtechnologien angeht, haben wir eben weitestgehend verpennt und verschlafen. Da sind wir heute auf die Nutzung ausländischer Produkte angewiesen, überwiegend amerikanischer Produkte, aber die Chinesen haben da jetzt auch kräftig aufgeholt. Da haben wir also eigentlich alles verschlafen. Das Einzige, wo wir eben noch eine Chance haben, ist die Verknüpfung zwischen Plattformtechnologie und Produktion. Also wir sind immer noch die großen Produktioner und müssen jetzt sehen, dass wir die Verknüpfung zwischen unserer alten Produktion und einer digitalisierten Plattformtechnologie eben stemmen und da eigene Lösungswege finden und entwickeln können. Da haben wir noch eine große Chance, auch sozusagen, um auf den Weltmärkten in Zukunft noch eine nennenswerte Rolle zu spielen. Aber diese Pauschalierung und dieses Gefühl, ja, wir können in bestimmten Bereichen hier noch richtig irgendwie was reißen, das ist teilweise von einer aberwitzigen Ignoranz geprägt.
Okay. Und gerade wenn wir jetzt so ein bisschen zum Ende kommen, was würdest du da deinen Kollegen aus dem Mittelstand mit an die Hand geben?
Ja, auf jeden Fall diese Themenvielfalt anzugehen. Ich kann immer nur sagen, jeder sollte mindestens einmal in seinem Leben im Silicon Valley und einmal in China gewesen sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie Digitalisierung Arbeitswelten verändern, wie das Mindset verändern. Man muss dann nicht alles übernehmen, man muss auch nicht alles gut finden. Wenn man guckt, wie bei Amazon oder bei Google wirklich die Leute 2 Jahre ausgepowert werden, die sind dann stolz darauf, mal gearbeitet zu haben, aber die werden im Prinzip arbeitszeittechnisch ausgebrannt, wäre in Deutschland, in Europa allein schon von den Arbeitszeitgesetzgebungen gar nicht möglich. Aber das ist auch eine Art und Weise, wie man Arbeitnehmer sieht, die mir erstmal fremd wäre. Aber trotzdem sind dort Komponenten enthalten, die wir dringend analysieren müssen und gucken müssen, was wir daraus auch für Entwicklung bei uns ziehen. Wir sprechen von Facharbeitermangel, wir werden Arbeit anders organisieren müssen. Und wie gesagt, der Einfluss dieser digitalen Komponenten verändert insgesamt das Arbeitsleben an sich. Und das müssen wir relativ schnell lernen, denn wenn wir das nicht lernen, dann werden wir die Arbeitsplätze in der Zukunft mit Sicherheit nicht in Deutschland haben. Und da muss auch der Mittelstand sich einiges an Mindset ändern. Aber dafür muss ich selber als Führung des Unternehmens vorbereitet sein. Also ich habe alle meine Führungskräfte einmal sozusagen nach Amerika und einmal nach China geschickt, um überhaupt ein Grundgefühl dafür zu haben, wie sich Arbeitswelt verändert und was das vielleicht für uns bedeutet. Und das kann ich jedem der Kollegen auch nur empfehlen.
Mhm. Ja, vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, hier könnten wir noch lange weiterreden. An dieser Stelle aber, ja, schön, dass du heute da warst.
Und, sehr gern.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch schön, dass ihr da wart. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Und bis bald.
Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest und wieder viele neue, spannende Impulse für dich und deine Zukunft gewinnen konntest. Abonniere jetzt den Mittelstandspodcast, hinterlasse uns eine kurze Bewertung und empfehle den Podcast deinen Freunden, Bekannten und Kollegen. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand, dem Podcast von und für den Mittelstand.